so ein Quatsch.
Wie geht das denn?
Ich saß in einem Umzugswagen, während die gespielt haben. Es tut mir leid.
Hallo und herzlich willkommen zur 153. Folge Weserfunk. Werder hat 3:0 gewonnen gegen die Fortuna aus Düsseldorf und das wollen wir natürlich haargenau analysieren und einen Ausblick wagen auf das, was die grün-weiße Elf am nächsten Wochenende gegen Paderborn erwarten wird. Mit mir dabei heute die Sina. Hallo Sina.
Moin.
Die Solveig. Hallo Solveig.
Hallo.
Der Lennart. Hallo Lennart.
Moin.
Und Kim. Hallo Kim.
Hey.
Werder und Niederlagen werden immer schwieriger miteinander zu vereinbaren. Vierte Sieg im vierten Pflichtspiel für Ole Werner und nur noch Sky is the limit, möchte man meinen. Mittlerweile Tabellenplatz 4, die Tabellenspitze in Reichweite, nachdem St. Pauli und auch Darmstadt nicht komplett gepunktet haben. Sieht ein gutes Wochenende gewesen für Werder. Was meinst du, Lennart?
Oh ja, das war, also man hofft ja irgendwie schon, dass das irgendwie ein bisschen, man da noch näher rankommt. Aber dass man jetzt direkt, ich glaube, von Platz 6, 7 oder was wir waren, nochmal so einen schönen Sprung gemacht hat, war schon sehr schön, habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das Spiel sah ja auch irgendwie lange noch so ein bisschen, naja, man wusste noch nicht so ganz, reicht das oder wird das irgendwie doch nur 0-0, aber das wurde es doch sehr deutlich. Und im Moment gibt es echt nicht zu klagen als Werder-Fan. Macht sehr viel Spaß.
Düsseldorf, muss man sagen, jetzt hat über das ganze Spiel hinweg insgesamt eine so richtig ernstzunehmende Torchance gehabt. Und bis zu dem Platzverweis war Werder jetzt auch nicht unbedingt die ganz haushoch überlegene Mannschaft. Muss aber auch einfach sagen, Kim, diese rote Karte, gibt es da Diskussionsbedarf?
Von Seiten des Sky-Kommentators gab es das ja schon mit der Begründung, es gab ja vorher auch noch keine gelbe Karte, was sehr absurd war, dass es vorher noch keine gelbe Karte gab vor diesem Platzverweis, aber ohne Chance auf den Ball, mit hoher Dynamik den Gegenspieler an der Außenlinie umräumen, da kann man schon mal rot für geben, ne? Also das fand ich relativ unstrittig. Und nur weil er eben nicht versucht hat, die Beine zu brechen dabei, indem er mit offener Sohle auf den Knöchel geht, heißt es ja nicht, dass es kein Platzverweis ist. Also da war schon eigentlich alles gegeben für eine rote Karte.
Ich denke auch, es gab irgendwie einige, die dann gesagt haben, und der Sky-Kommentator, naja, ein bisschen Dusel gehabt mit der Karte, wo ich den auch gedacht habe, das habe ich tatsächlich auch gesehen, dann in Echtzeit noch kurz übers Handy, dass, also ja, Agulich den Ball hat vorbei und dann kommt halt die Sense und ist ja völlig egal, ob es da vorne eine gelbe Karte gab oder nicht. Und der Schiedsrichter eher großzügig war oder nicht. In dem Fall, glaube ich, natürlich nicht zu diskutieren. Hat natürlich Werder die Karten gespielt, weil alle drei Tore auch danach gefallen sind. Werder unverändert, trotz der eben teilweise sich in Corona quasi Quarantäne befindenden Spieler. Sina, wie hat das für dich so gewirkt, trotz der, ich sag mal, Pause intern, dass man eben nicht so an den Abläufen arbeiten konnte?
Also in der Sky-Zusammenfassung, nochmal kurz auf die Karte zurückzukommen, wurde übrigens gesagt, kann man geben. Also da war dann nicht mehr, muss nicht, sondern da war dann auf einmal, ja doch. Sieht schon schlimm aus.
Gab es vielleicht Sky-intern Rücksprache mit Alex Feuerherd?
nee, ich fand's gut. Ich meine, never change a winning team. Hat er nicht gemacht. Und hat ja gut funktioniert. Insofern, ich glaube, vor allen Dingen die beiden vorne zeigen jedes Mal, wie gut sie sich doch abstimmen und wie gut es klappt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Deichstube war das, die das ja so ein bisschen aufgebauscht hat, weil Füllkrug irgendwie einen Ball nicht abgespielt hat oder so.
Buten und Binnen war das. Deichstube.
Ja. Und ich glaube, auch gerade wie Duksch das da vor ein paar Wochen gesagt hat, dass sie sich abgesprochen haben und ja, gemerkt haben, wie gut sie zusammen spielen können, das sieht man auch. und wie sie dann auch immer nach den Toren dann aufeinander zukommen und sich gegenseitig bedanken. Das ist einfach so, da geht einem das Herz auf.
Dukes jetzt mit 9 Saisontoren, Füllkrug 7. Auf der Vorlagenseite sind es auch einmal 6 bei Füllkrug und noch bei Dukes. Das sieht, also gestern nach dem Spiel, also gab es bei hat relativ lange Radio Bremen an, wo dann, ich glaube Bremen 1 tatsächlich, weil wir gerade renovieren sind, und da wurde dann ein Spitzname gesucht für dieses neue ikonische Sturmduo, und ich denke mir so, Leute, hättet ihr mal den Weserfunk von vor 6 Ausgaben gehört, da haben wir das alles schon mal durchgekaut. Aber gut, Ignoranz des Öffentlich-Rechtlichen. Aber diese Situation, es gab ja eine Situation, die, das hat man in einer Zusammenfassung ja kurz gesehen, dass irgendwie war Dukes ja nach diesem 3-0, was er dann so sauber für Füllkrug quergelegt hat, irgendwie sauer. Ich weiß, bis heute habe es nicht geschafft, das aufzuarbeiten. Kann mich da jemand aufklären, warum es da Missstimmigkeiten gab?
Ja, weil er halt besser stand. Also, oder glaubte, dass er besser stand.
Dukes jetzt, oder was?
Ja, er wollte ganz gerne, glaube ich, dass Füllkrug nochmal ablegt. Und das hat er nicht getan. Aber er hat ja getroffen, insofern.
Ich glaube, es ging um eine Szene vor.
Sogar.
Also, ich hatte das Spiel ja nochmal dann in der Zusammenfassung mir Real Life angesehen, komplett. Wenn man weiß, dass man 3-0 gewonnen hat, macht man das ja ganz gerne. Und ich glaube, es ging sogar um eine Szene vor, aber das war auch tatsächlich so ein bisschen, die haben sich einmal kurz angeguckt und Dukes hat ein bisschen eine Fresse gezogen, so sah das aus, wie wenn du irgendwie ein Kind einen Lolli wegnimmst, aber das war es dann auch.
Ja, also genau. Vor allem glaube ich halt, das hat Sina ja auch so schön gesagt, irgendwie, dass es hinterher dann aufgebauscht wurde. Ich glaube, es ist wirklich ein krasser Unterschied, wie du dich in der Sekunde auf dem Feld fühlst und wie du dich dann hinterher fühlst, wenn du unter der Dusche warst und dich wieder beruhigt hast, ne? Weil, also ich glaube, klar, in der Sekunde war er vielleicht sauer oder angepisst oder was auch immer. Aber wenn du dann 3-0 gewonnen hast und dann da rauskommst, ich glaube, dann ist es wirklich sowas von egal.
Das sind ja auch Probleme, die wir jetzt haben, dass die Stürmer sich jetzt also zu viele Tore schießen und jetzt sauer sind, wenn der eine dem anderen nicht oft genug aufgelegt hat. Die habe ich gerne nach den letzten Wochen. Es ist ja schon ein ziemliches Faustpfand aktuell, die beiden da vorne drin. Was auch lobend hervorgehoben worden ist in der Presse, war so ein bisschen, dass Werder auch dann mit der Einwechslung von Weiser und auch von Schmidt keinen großen Qualitätsverlust auch aufgezeigt hat. Ich meine, klar, man war in Überzahl, aber auch Schmidt hat dann erst 2-0 aufgelegt für Dukes. Das ist halt schon, das meinte auch Ole Werner natürlich, gut, dass man momentan, war das oder Füllkrug? Einer von den beiden hat auch gesagt, dass es irgendwie, dass man eben, egal wenn man jetzt reinbringt, eben noch keinen Qualitätsverlust halt hat. Und dass das natürlich im Hinblick auf die noch dann im kommenden Spiele ganz gut ist, wenn man da natürlich auch mehrere Alternativen hat. Wobei ich noch nicht so genau weiß, ob wie weit Ole Werner jetzt auch schon alle Spieler so gut kennt und so gut einschätzen kann, wie das Potenzial ist. Aber jemand wie Nicola Rapp zum Beispiel, der jetzt irgendwie aktuell zeitweise nicht wegzudenken war aus der Startelf, oder auch Krujev, der lange immer in der Startelf stand, jetzt aktuell auf der Bank sitzen und es läuft trotzdem ganz gut. Ist ja schon mal nicht schlecht. Lennart, muss der Schmidt denn auch mal bald wieder die Startaufstellung? So?
Ach ja, weiß ich noch nicht. Ich habe mich jetzt erstmal gefreut, dass er überhaupt wieder spielt. Dass er jetzt nach der langen Zeit, wo er dann nicht gespielt hat, in einem Testspiel schon mal getroffen hatte, war ja schon mal ganz cool. Und habe mich dann einfach erstmal gefreut für ihn, dass er wieder zum Zuge kommt. Aber ich bin nicht der größte Bittencourt-Fan zwar, aber so an sich machen Bittencourt und Schmied das wirklich sehr ordentlich aus meiner Sicht. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, wen man von den beiden rausnehmen soll, damit Schmidt von Anfang an spielen kann. Und denke auch, dass er selber da im Moment eigentlich nicht groß den Stammplatz einfordert, sondern da ganz gut mit leben kann, wenn er von der Bank kommt, wenn das denn überhaupt mal wieder gegeben ist. Und genauso auch Rapp, also ist es vielleicht eine Option, ob man den dann mal irgendwann auf A6 auch einsetzt, wo er ja eigentlich für gekommen war, so hatte ich das zumindest wahrgenommen. Aber Grosso hat jetzt auch gerade so einen Flow, dass ich da auch nicht wüsste, warum man den rausnehmen soll und wenn, dann vielleicht eher Gruev, ich weiß es nicht. Also ist ja irgendwie ganz schön mal, dass die Mannschaft sich gefühlt zwar von selbst aufstellt, aber eigentlich gäbe es auch genügend andere Möglichkeiten, das zu machen.
Über einen Spieler möchte ich noch sprechen, wenn wir das Düsseldorf-Thema noch offen haben, und das ist Ruben Hennings. Ich glaube, das war Kim gerade, du hast schön das Mikrofon gegrunzt. Der sehr provokant, also schon relativ eindeutig versucht hat, irgendwie Herrn Toprak ein paar Knochen zu brechen. Wie war so dein Eindruck von Ruben?
Ich jetzt, weil ich schon gegrunzt habe, oder?
Ja, ja.
Ja. Ach, so, ja, ja.
Der Grunzer ist.
Ich habe mich mit dem Grunzen ins Thema geholt. In den Zeitlupen hat man teilweise schon gesehen, da geht der Blick einfach von Hennings echt schon mal runter auf den Knöchel. Wo hake ich jetzt ein und sowas, ne? Also nicht so, dass du jetzt so wie Tätigkeit sagen kannst oder sowas, aber das ging ihm schon darum, Toprak ständig auf die Füße zu stehen. Also das war schon sehr offensichtlich. Und dann, klar, ein Schiedsrichter sieht halt nicht, wo geht der Blick irgendwie vorhin, aber so nach dem dritten, vierten Mal einhaken und irgendwie, und er pfeift jedes Mal auch das Stürmerfoul, also er nimmt es ja offensichtlich wahr. Muss er ihm gelb geben. So, dann musst du da schon mal was rausnehmen. Und dann ist Hennings halt in seinem Spiel. Wenn Hennings früh gelb bekommt, das ist wie so ein Innenverteidiger, ne? Wenn der früh gelb bekommt, dann kann er halt nicht mehr so sein Spiel aufziehen und muss sich zurückhalten. Das gilt für Ruben Hennings ja genauso. Das ist ja nicht irgendwie, weil der angestachelt war, sondern das ist ja einfach dessen Spielweise. André hat das, glaube ich, letzte Sendung so gesagt: so, ja, ich glaube, du freust dich, wenn der für dein Team spielt, aber ansonsten ist das ein Spieler, den hast du halt einfach, weil der einfach echt ekelhaft spielt. Bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt den alternden Ruben Hennings so gerne in meinem Team hätte, trotz, klar, bei Düsseldorf vielleicht noch der beste Stürmer, aber so ein Sympathikus ist er auch ansonsten nicht. Aber ich fand das schon ein bisschen, ich fand das naiv vom Schiedsrichter und auch da nicht einzugreifen. Also dadurch gibst du wieder dieses Signal, du kannst dir halt heute viel erlauben. Und dann kommt vielleicht auch so eine rote Karte irgendwann zustande, wenn du halt vorher gar nicht reagierst, immer nur sagst, ja, beim nächsten Mal gibt's gelb und gibt's dann ja doch nicht, dann kommt vielleicht irgendwann so ein hartes Foul und man muss ja sagen, dass es ja dann gut ausgegangen ist, dass es keine schwere Verletzung bei Agu gab. Hätte ja auch ganz anders sein können, ne? Also, der kommt ja mit vollem Gewicht auf die Beine drauf. So, und dann hättest du dem Schiedsrichter da durchaus auch den Vorwurf machen können, dass der natürlich zu dieser Spielweise beigetragen hat. Düsseldorf wollte aber auch irgendwie nicht wirklich Fußball spielen, hatte ich den Eindruck. Also, dass die keine Torchance hatten, lag vielleicht auch daran, dass Werder ganz gut stand, aber so richtig nach Fußball sah das auch nicht aus. Also es änderte so ein bisschen an unseren Fußball teilweise aus der Hinrunde.
Ja, Düsseldorf wird noch eine, glaube ich, lange, lange Rückrunde vor sich haben. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass wir nicht Düsseldorf sind.
Als also Fazit. Ich folge ja dann doch auch ein paar Düsseldorfern. Und die sind alle, ja, warum ist denn Preußer noch nicht entlassen? Und wann passiert endlich was? Das sind wir quasi von vor einem Jahr.
Ich habe aber nicht verstanden, warum sie Uwe Rösler so früh entlassen haben. Also den fand ich so von,
die Fans,
da war ich ja nicht so drinne im Thema, ne, bei Düsseldorf, aber das hat mich schon überrascht, weil ich den eigentlich ganz gut fand, so auch als Typen und so, muss ich sagen. Und ich glaube, die haben einfach komplett, vor allem Herr Alofs mal wieder, einen Kader komplett überschätzt, so von den Fähigkeiten her.
Ja, aber gut, bei jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass sie auch einen nervösen Finger haben und lieber zu früh jemanden entlassen als überhaupt nicht. Aber ja, so richtig drin bin ich da ja auch nicht mehr.
Ja, das Fragen über Fragen. Gott sei Dank können wir uns aktuell andere Fragen stellen, beziehungsweise es geht ja jetzt auch noch weiter, wenn wir schon bei Kaderplanung sind, dann in die weitere Zukunft. Erste Liga, zweite Liga ist dann ja relativ egal. Man braucht jemanden, der es plant. Und da werden jetzt Fragen aufgeworfen von der Presse seitens, was passiert eigentlich mit Frank Baumann? Vertrag läuft aus. Der Architekt des Erfolges aktuell war vorher der Architekt des Misserfolges, jetzt ist er der Architekt des Erfolges. Und da gibt es so einige, die sagen, der hat bestimmt die Schnauze jetzt voll und nimmt das jetzt quasi als glattes Ende zu sagen, so, der Vertrag läuft aus, ich lasse mir mal ein paar Jahre quasi meine innere Ruhe wieder aufbauen, bevor ich mich vielleicht einer anderen Aufgabe widme. Solvi, was meinst du als Baumann-Flüsterin? Was passiert da?
Also, ich würde verstehen, wenn er das so sieht, weil ich den Umgang mit Frank Baumann von Seiten vor allem der Fans, aber auch teilweise der Journalisten absolut unmöglich und Werder unwürdig finde. Deswegen würde ich das verstehen, wenn er das sagen würde. Ich glaube es aber nicht und ich hoffe es auch nicht. Ich hoffe, dass er bleibt, weil, wie du so schön sagst, er war erst der Architekt des Misserfolgs, dann war er der Architekt des Erfolgs jetzt. Ich möchte die steile These aufstellen, dass es einfach null an Baumann liegt, was man natürlich auch kritisieren kann. Ne? Man könnte sagen, er müsste da vielleicht mehr Input haben. Aber ja, also ich hoffe, dass er bleibt und ich würde mir wünschen, dass man vielleicht ein bisschen, ich glaube, das habe ich jetzt in jeder Podcast-Folge über irgendwen gesagt, ein bisschen the Werder way of doing things wiederentdeckt im Umgang mit Frank Baumann und ihm vielleicht ein bisschen mehr Wohlwollen entgegenbringt.
Das wäre schön. Lennart, was sind deine Gedanken zu Baumann? Verlängern?
Ja, ich habe da ja auch noch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich den ganz gerne mag und finde, dass das, wie er in dem Job ist, dass das für mich als Fan sehr gut zu Werder passt. Ich verstehe auch, dass das für andere Leute viel zu viel im eigenen Saft und da muss Veränderung her und so weiter. Ich kann das an sich nachvollziehen, aber das ist nicht meine Art, wie ich Fan bin und wie ich diesen Verein mag. Das ist für mich zu kurzfristig gedacht, wie manche das sehen. Ich nehme das schon auch so wahr, dass sich ja, er sich da viel mit auseinandergesetzt wurde, auch was lief schief die letzten Jahre. Dass ja, die Verpflichtung, also Marvin Dux ist absoluter Königstransfer. Da dachte man im Sommer, muss man jetzt das Geld ausgeben? Und rückblickend, glaube ich, würden die meisten Leute sagen, der Transfer war extrem wichtig. Nicht nur für das, was er selbst bringt, sondern auch, dass er für Krug erstmal den Rücken freigehalten hat, dass der sich ein bisschen berappeln konnte. Und jetzt spielen sie ja sehr gut zusammen. Auch andere Positionen, finde ich, also Nikolai Rapp fand ich, war eine sehr gute Verstärkung. Anthony Jung, der zwischendurch noch so ein bisschen draußen war, am Ende von Anfang, aber jetzt Bomben fest da hinten links spielt. Genauso die Verkäufe, also es werden sich ja viele fragen, wie konnte Norwich so doof sein und 20 Millionen für Sargent und Rashica bezahlen? Ich weiß nicht, wie er den die angedreht hat, aber da gibt es schon vieles, also natürlich, man blickt zurück auf den Abstieg und dass da auch Sachen schiefgelaufen sind, die machen es einem manchmal schwer, aber ich finde, man muss dann auch, wenn man es möchte, Leuten eine neue Chance zu geben, dann kann man auch nicht immer sagen, naja, aber doch, vor 3 Jahren war es ja doch doof, sondern da muss man halt gucken, was hat er gemacht ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, neue Chance, oder er versucht sich nochmal neu zu erfinden. Deswegen, wenn es nach mir ginge, würde ich Frank Baumann sehr gerne behalten. Aber klar, gibt bestimmt auch Menschen, die das anders sehen. Aber ich gehöre da nicht dazu.
Ich glaube, wir sind ja alle sehr pro Baumann wahrscheinlich.
Kim auch?
Also ich finde, 2,5 Jahre Misserfolg, die im Abstieg mündeten, müssen in irgendeiner Form Konsequenzen tragen. Das heißt aber nicht, dass es dass der Kopf des sportlichen Leiters rollen muss, sondern das muss halt auch vielleicht einfach in einer Kulturänderung innerhalb des Vereins zumindest irgendwie Früchte tragen. Ich denke, da ist zum Beispiel der Umbau des Aufsichtsrates, kann da ein wichtiger Baustein für sein. Und man hat jetzt ja mehrfach irgendwie die Kompetenzen, wer was macht, irgendwie umgestellt. Clemens Fritz hat irgendwie erst mehr Aufgaben bekommen, dann nochmal andere Aufgaben bekommen. Und im Moment weiß ich gar nicht, ob er überhaupt noch irgendwas macht, außer sich zwischendurch mit unseren Stürmern streiten. Man hat ja auch den Eindruck, dass Baumann ja sich nicht neu erfunden hat, sondern sich so ein bisschen wieder auf früher besonnen hat, also auf die eigenen Stärken und so ein bisschen mehr in die Transfers einbinden. Das Ganze ist undurchsichtig für mich von außen natürlich, was das ganze Scouting und sowas angeht, ne? Weil unterm Strich stehen natürlich jetzt auch 2 Laien, die wir haben mit Assalé und Weiser, wo man gerade im Moment nicht weiß, was das jetzt gebracht hat bisher oder bringen soll. Das ist aber nebensächlich, wenn genug Transfers sitzen. So, das, aber die Transfers sind halt auch nur ein Baustein. Also wir hatten das Problem ja schon mal.
Immerhin ohne Kaufpflicht, ne?
Immerhin ohne Kaufpflicht, ja, ja. Sonst müsste man vielleicht, Kaufpflicht, die greift bei Aufstieg oder nochmal Abstieg, nee. Wir hatten das ja schon mal, dass ein Sportdirektor, der sehr erfolgreich gearbeitet hat, irgendwie noch mehr Kompetenzen bekommen hat und dann sich scheinbar nicht mehr auf die eigenen Stärken besinnen konnte. Und der ist jetzt halt bei Düsseldorf inzwischen, Klaus Allofs. Als der nämlich damals dann halt auch mehr Aufgaben übernehmen musste, ja auch, weil Jürgen Elborn ja gegangen ist, freiwillig, nachdem es da diese Vorwürfe gab, ist unter Allofs ja auch einfach irgendwie ein wirklicher Bruch, das konnte man ja sehen, was die Transfers danach angeht und den Erfolg angeht, passiert. Und scheinbar hat Baumann da einen Weg wieder zurückgefunden. Nur wie gesagt, das muss natürlich trotzdem alles aufgearbeitet werden. Und ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass es wieder dieses sehr im eigenen Saft schwimmen ist. Ich meine, die Verpflichtung von Markus Anfang und dann jetzt von Ole Werner zeigen das ja auch schon. Ne? Es ist halt nicht irgendwie zum Beispiel Thorsten Frings oder sowas geholt worden. War ja ein bisschen meine Befürchtung auch im Sommer, dass man jetzt sowas macht. So, weil der hat ja mal bei Werder gespielt. Das trifft auf Ole Werner jetzt zum Beispiel nicht zu. Gut, das ist natürlich gut, wenn man irgendwie Trainer holt, die nie so hochklassig gespielt haben. Das ist die Gefahr nicht so groß, dass sie schon mal bei Werder gespielt haben. Aber ich hoffe einfach, dass es wieder der Frank Baumann von vor ein paar Jahren ist. So der die Ruhe und sowas, die hat er, glaube ich, nie verloren. Aber ich könnte es auch verstehen, wenn er tatsächlich, so Werk hat es schon angesprochen, wenn er sagt, ja, vielleicht brauche ich mal eine Pause und Abstand oder vielleicht einfach andere Aufgaben. Vielleicht, ich glaube, auch da würde man im Verein eine Möglichkeit finden, um ihn im Verein zu halten. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß halt auch nicht, das ist wie immer, wenn man den Trainer, wenn es darum geht, der Trainer muss entlassen werden, was die Alternative wäre. Also das ist ja der nächste Punkt. Ist jetzt ja noch schwieriger, irgendwie Sportdirektor, Sportchef, sportliche Leiter irgendwie einschätzen zu können. Wenn sie bei einem Verein gut funktionieren, heißt das nicht, dass sie woanders funktionieren. Liebe Grüße an Friedi Bobic. Nein, keine lieben Grüße. Das ist halt auch schwierig, aber diese Schnittstellenpositionen, die, glaube ich, noch mit dazugehören, die sind, glaube ich, auch heute in den letzten 10 Jahren sogar noch wichtiger geworden, als es vielleicht früher war. Die soll Clemens Fritz, glaube ich, ausfüllen bei Werder. Ich glaube nicht, dass Clemens Fritz das kann. So ein Beispiel ist das Spiel Matthias Sammer, der ja lange nicht mehr tatsächlich die irgendeine Verantwortung übernommen hat, im Sinne von als Trainer ja schon länger nicht oder auch dann irgendwie als Manager nicht, sondern der ja mehr wirklich diese Schnittstellenpositionen besetzt hat. Und da bin ich mal gespannt, ob man sich da vielleicht auch verstärken kann. Finanziell ist natürlich schwierig, solche Positionen jetzt im Moment zu schaffen. Vielleicht wäre Thomas Schaaf ja so jemand gewesen als technischer Direktor, aber was der hier genau gemacht hat, war jetzt ja auch nicht so ganz klar und dann hat man da auch keine Lösung gefunden. Alles sehr schwierig und aber aus Mangel an Alternativen wüsste ich jetzt auch gar nicht, warum man nicht mit Baumann verlängern sollte.
Man könnte mal ehrenamtlich so diese ganzen superschlauen Twitter-Fans einstellen. Einfach mal jeder für einen Monat hospitieren und mal den Job machen und dann sagen, und immer noch so eine große Klappe. Das fände ich gut. Da wäre ich Fan von der Idee.
Von deiner eigenen Idee, finde ich.
Ja, ein bisschen Selbstbewusstsein ist einfach nie verkehrt.
Ja, wobei man da auch wieder differenzieren muss zwischen den YouTube-Scoutern, die irgendwie 3 YouTube-Videos von dem Spieler gesehen haben und sagen, wieso ist der jetzt nicht verpflichtet worden, der ist so richtig stark. Und zwischen, es gibt ja auch noch genug, die sich tatsächlich irgendwie inhaltlich, also wo, oder die sich lange inhaltlich, die lange inhaltlich kritisiert haben und die vielleicht irgendwann auch müde geworden sind und dann doch vielleicht einfach nur noch laut sind.
Aber ich war kurz bei dir. Jetzt nicht mehr. Ja, es gibt super viele, die das super inhaltlich, super sachlich und auch fachlich super kompetent machen, gar keine Frage, auch auf Twitter, denen folge ich auch super gerne und ich finde das super spannend, weil das halt A, nicht die Art ist, wie ich Fußball konsumiere und vielleicht bin ich dafür auch einfach ein bisschen zu blöd, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich da nie so tief einsteigen, deswegen finde ich das komplett faszinierend. Aber das ist halt auch, also dieses Müdewerden, das finde ich, das regt mich immer so ein bisschen auf, weil du sitzt zu Hause mit deinem Hintern auf dem Sofa und konsumierst einen Sport als Hobby. Wenn du davon müde wirst, dann hör auf damit. Weißt du, es zwingt dich keiner. Es ist keine Rechtfertigung dafür, pumpig oder ekelhaft oder beleidigend zu werden oder irgendwelche Sachen anzudrohen, was ja alles durchaus passiert in den sozialen Medien. wenn du das nicht aushältst, wenn dich das nervlich fertig macht, das ist komplett legitim. Mich hat Werder und der Fußball im Allgemeinen schon so oft so nervlich fertig gemacht, dass ich alles abgeschaltet habe. Aber dann schalt bitte einfach alles ab. Geh raus, mach einen Spaziergang. Isst Schokolade, aber werd nicht unverschämt in den sozialen Medien. Weil dafür gibt es keine Rechtfertigung. So wichtig ist es nicht.
Okay, die meinte ich jetzt auch nicht unbedingt, sondern eher müde werden, dass tatsächlich dann auch, ich glaube, die Stummen, die verstummen. Also es sind, glaube ich, ich habe das Gefühl, es ist, die Bubble ist auch, was das angeht, kleiner geworden. So.
Ach so, ja, klar, das auf jeden Fall.
Also das meine ich eher mit müde werden. So. Und vielleicht, und wenn es vielleicht einfach stumpfer wird, dann vielleicht wieder in einem, ja, man kann jetzt nicht mit Baumann verlängern, das ist dann vielleicht das Krasseste, was geäußert wird. Oder ich kann es nicht verstehen, wenn jetzt mit Baumann verlängert wird. Und dann,
ja, das ist ja alles völlig fein.
So, das meine ich. Ich meine alles, was irgendwie auch da aus einer Situation heraus, also wenn jetzt irgendwie ein Spiel scheiße läuft und irgendwer, wäre ich nicht der Letzte, der irgendwie sagen darf, also was du da getwittert hast, also jetzt solltest du aber mal. Nein, auch da ist es manchmal wie auf dem Platz manchmal.
Ja, genau. Also die Leute meine ich auch nicht mit meiner Kritik. Weißt du, vor allem während des Spiels, gerade im Stadion, wenn du da mal in den 90 Minuten ein bisschen ausrastest, gar kein Ding, ne? Aber wenn du an einem willkürlich ausgewählten Donnerstagmittag meinst, Frank Baumann auf Twitter beleidigen zu müssen, dann vielleicht lieber nicht.
Oder auch einfach dieses stumpfe Baumann raus, ohne irgendwelche Begründung oder so, das nervt mich auch immer, wo ich denke, das ist doch jetzt nicht gehaltvoll. Also das bringt doch niemanden weiter, außer dass vielleicht Baumann irgendwann trendet. Aber ja, irgendwie, manchmal wird mir da, glaube ich, vergessen, dass das einfach ein System ist, wo so viele Leute verantwortlich sind und ich glaube, nie immer nur eine einzige Person zur Verantwortung gezogen werden kann.
Ja.
Und das verschwindet in einer Twitter-Kritik aber ganz oft. Und ich habe auch letzte Woche gesagt, ich kann seine Arbeit einfach nicht einschätzen. Und ich glaube, die Hälfte der Leute, die dann Baumann raustwittert, kann das auch nicht.
Nee, genau.
Ich habe die ganze Zeit, den muss ich jetzt noch bringen, ein Gag auf den Lippen. Schnallt euch an, weil bei Schnittstelle musste ich immer die ganze Zeit denken, dass wahrscheinlich das der Name von Clemens Fritz Friseur ist. Aber ihr habt einfach nicht aufgehört zu reden.
Und
Wir wissen auch, warum Grillen wir nicht aufhören zu reden.
Genau, je mehr wir reden, desto weniger kann er reden. Wenn wir schon vom Baumann wieder jetzt auf diesen Punkt Baumann zurückzukommen sind und überhaupt generell, ist Pascal Groß ein Thema, was aufgeflammt ist jetzt irgendwie, weil irgendein Berater Porsche auf einem Parkplatz gesehen worden
von
ist.
Von Agu.
Agus Porsche?
Nee, Agus Berater.
Ach so, ja.
Und der berät halt auch Pascal Groß.
Oh Gott. Und Pascal Groß war, als der damals von Ingolstadt weggegangen ist, auch damals schon bei vielen, zumindest ein Wunschspieler für Werder und hat auch in der Premier League, wo er ja bei Brighton auch immer noch unter Vertrag steht, auch ganz gut gespielt. Ist einer der, ja, ich weiß nicht, Leistungsträger, dafür habe ich die nicht oft genug spielen sehen, aber die Leistungsdaten in den letzten Jahren waren ganz ordentlich. Auch wenn Brighton da ja nun eher immer im unteren Drittel rumeiert. Jetzt läuft der Vertrag wohl aus und er hat gesagt, er wird gerne nach Deutschland kommen. Und jetzt ist die Frage, dass einige Leute sagen, naja, kann Werder sich im Winter die Ablöse schon leisten oder kommt er denn erst im Sommer ablösefrei? Ich weiß ja nicht so recht, weil...
Ist der nicht Zehner?
Ja. Zum einen das. Also eher so ein...
Achter auch, oder?
Ja, aber ja gut, so wie
auf jeden Fall sehr
auch wahrscheinlich Schmied und ja, aber finde ich jetzt nicht, dass das eine Position ist, die bei uns jetzt so unterbesetzt ist.
Ich habe ja irgendwo, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Soll, weil weißt du, war das einfach ein Spaß von Hannes, dass er geschrieben hat, Bittenkurt nach Berlin und Groß zu uns?
Wenn so ein Bittenkurt geht, dann spaßt Hannes nicht. Nee, ich glaube.
Oder gibt es da Gerüchte?
Also ich habe jedenfalls, nee, oh Gott.
Schade.
Wortfindungsstörung. Nee, ich glaube, es gibt keine Gerüchte und ich möchte das schade überhört haben. Ich bin nämlich ein großer Bittenkurt-Fan. Aber... Danke.
Was habe ich gesagt?
Aber, sorry, ich habe was dich vielleicht ein bisschen von der Bittenkurt-Liebe zurückschrauben lässt. Denn
ja.
Bittenkurt
läuft. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber.
Ja, Bittencourt liked fast jeden Wumms Anti-Kofeld-Post. Ja, habe ich das am Samstag am Eisen schon erzählt?
Weiß ich nicht. Erzähle, nee, aber ich meinte auch was
gut,
anderes.
Dass das erzähle ich.
Ich meinte was, tatsächlich was anderes. Das erzähle ich dir irgendwann mal im Eisen. It's not for the podcast. Ja, du. Jeder Mann hat seine Fehler, ne? Nein.
Können wir noch auf groß zurückkommen?
Ja, genau, ja. Danke. Ich war auf dem Weg. ich habe keine Gerüchte gehört, tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass das A, besonders viel Sinn ergebe und B, Hertha da Interesse hätte, Ambitionen hätte. Weil, ich meine, ja, also, wie gesagt, ich mag ihn, aber er ist jetzt nicht Messi. Weiß ich nicht, ob Hertha das wollen würde. Deswegen, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein, ich glaube, Hannes ist vielleicht auch einfach kein großer Fan von Leo und
verstehe ich gar nicht.
Es ist vielleicht der Wunschvater des Gedanken.
Ich habe gerade nicht mal eine Ahnung, wer bei Hertha Trainer ist.
Ich auch nicht.
Boah, ich habe den...
Stardai ist da
Korkut,
raus. Ach, ist das nicht hier? Ja, Korkut, stimmt.
Korkut.
Und Belfodil, Sturmhoffnung.
Ja.
Da würde Bittencourt ganz gut dazu passen dann. Aber nochmal groß. Groß ist so ein Typ für den letzten Pass etc. pp. Der hat sicherlich eine hohe Wertigkeit. Ich weiß nicht, ob er das so in den letzten 3 oder 4 Jahren, wie lange er jetzt verlernt hat oder ob er vielleicht jetzt körperlich auch schon so ein bisschen abgebaut hat und vielleicht nicht mehr so auf dem ganz hohen Niveau ist. Aber ich bezweifle, dass ein Spieler, der aktuell noch in der Premier League unter Vertrag steht und da regelmäßig spielt, für uns im Winter überhaupt generell oder im Sommer zu finanzieren ist. Zumal im Sommer ja noch völlig unklar ist, wo er spielen würde da. Ja,
Premier League sind schon ganz andere. Ja, Premier League sind schon ganz andere Brighton gerade.
Ja.
Wobei, also ich meine, A, Brighton, naja. Aber okay, Bremen, naja, vielleicht auch.
Hauptsache BR.
Aber
Hauptsache Möwe.
BR, auch Küstenstadt, auch sehr maritim.
Und die haben eine
auch ganz viele Möwen.
Genau. Sogar im Logo.
Auch sehr niedliche. Die gibt tatsächlich ein bisschen sowas ähnliches wie Schnorr auch in Brighton. Die Lanes. Also vielleicht können wir ihn einfach entführen und so tun, als hätte sich gar nichts geändert.
Hello, Mr.
Nein,
Gross.
Aber ich Good morning. Lenkt mich nicht immer von meinem Punkt ab. Das kann ich schon ganz gut alleine. Aber bei Premier League spielen ja im Moment durchaus auch noch andere Sachen mit rein als der pure Fußball, ne? Also es ist ja durch den Brexit alles ein bisschen schwieriger geworden, wenn du noch Connections aufs Festland hast. Ich glaube, ich kenne Pascal Groß null, kann null einschätzen, wie der sich mit sowas beschäftigt, aber politisch ist halt auch schwierig, ne? Also auch was die Pandemiepolitik angeht, ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Faktor für, gerade für Profisportler. Ich glaube, dass da im Moment auch noch andere Faktoren mit reinspielen. Deswegen glaube ich, würde ich das gar nicht unbedingt nur am reinen Fußball festmachen.
Ich glaube aber, dass es genug Vereine in Deutschland geben wird, die ihm einfach mehr zahlen können, letztendlich schlicht und ergreifend für seinen letzten. Der ist ja auch über 30, glaube ich, jetzt.
Aber meinst du, dass es so viele gibt, die zahlen können? Das ist, glaube ich, mit Corona gerade
Augsburg.
Echt ein Problem. Und wollen auch?
Ja. Augsburg hat doch jetzt kein Geld mehr.
Ja, aber ich meine, da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass auf einmal so ein Teenager da für 16 Millionen oder was geholt wird. Also ich würde mich, ich bin da ein bisschen bei Kim, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein finanziell, man müsste sich finanziell, glaube ich, finanziell
ein bisschen Nederlands.
Ganz schön strecken, um diesen Transfer zu machen. Und ich weiß nicht, ob er dann sozusagen diese Mannschaft noch auf ein Niveau hebt, wo sich das lohnt. Zumal er ja auch wieder kein Sechser ist, was ja schon wieder ein Grundproblem ist.
Aber wir haben ja jetzt in den vergangenen paar Folgen auch rausgearbeitet, dass wir vielleicht gar nicht unbedingt einen Sechser brauchen.
Das wissen wir erst, wenn wir einen hatten und dann festgestellt haben, aber blöd.
Okay. Ich will das alleine schon dafür, dass Groß und Groß in einer Mannschaft mit Schmidt und Schmied spielen. Alleine, alleine für die Sky-Moderatoren, die daran verzweifeln, will ich das. Wenn wir dann noch einen
kriegen
können, der Klein heißt, das fände ich gut.
Christian wird ja sonst jetzt schon manchmal Pascal Groß genannt, ne? Und das war ja auch sogar noch, also hätte der Co-Trainer nicht seinen Impfpass gefälscht, hätten wir mit Jung und Junge ja auch noch so ein Duo. Das hat sich aber leider schnell zerschlagen.
Leider.
So, wir brauchen einfach nur eine Kick-Elf. Scheiß, wie die Fußball spielen, die müssen lustig aussehen und lustige Namen haben.
Ich bin immer noch enttäuscht, dass Mainz nie ein Chen oder Chen gekauft hat, nachdem die schon Hack und Bell hatten.
Ja.
Aber
ja. Ah, stimmt.
Das wäre so schön gewesen.
Ja, das ist gut zu wissen. Auslaufende Verträge. Ein nächstes Thema. Steffen wollte das via Twitter wissen. Ich habe recherchiert und habe auslaufende Verträge entdeckt. Und das können wir jetzt...
Haben wir da so einen Sound jetzt? Irgendwie so...
Nee, leider nicht.
Verträge. Schade.
Nichts vorbereitet diesbezüglich. Aber es gibt so ein paar, die da auslaufen. Unter anderem eben Pavlenka, auch Zetteras Vertrag endet im Sommer 22. Bei Plogmann auch. Veljkovic, Toprak, Mai, wobei der ist ja nur geliehen. Und das war es. Straudi, der Vertrag läuft aus, das ist jetzt nicht so ganz entscheidend. Und Banenkishi und Dinkchi auch noch. Das sind die, wo der Vertrag akut ausläuft im Sommer. Und wo man natürlich wahrscheinlich mit den Verlängerungen, ich vermute mal, um das halt mal schon so vorweg reinzuwerfen, dass man bei diesen Verlängerungen schon auch auf beiden Seiten noch ein bisschen zögern wird. Einfach aus dem Grund, weil man ja noch nicht so richtig absehen kann, wohin die Reise geht. Und man natürlich irgendwie vielleicht im Sinne von, bei Veljkovic auf jeden Fall, weil er noch relativ jung ist, sind vielleicht schon noch mal hinsichtlich Nationalmannschaft und Co. wahrscheinlich eher dann erstklassig spielen möchte. Bei Toprak weiß ich nicht, weil er natürlich mit seiner Verletzungshistorie, wie attraktiv er dann auch für einen Erstligisten ist, und er ist natürlich hier in Bremen als Kapitän gesetzt, und ich glaube, der fühlt sich hier so auch ganz wohl. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Sina, dass die so, also mit dieser Zukunft dieser, also insbesondere Veljkovic und Toprak sind ja, sag ich mal so, die Prominenten, und dahinter natürlich auch die große Diskussion Pavlenka etc.
Und Plogmann ja sogar auch.
Plogmann ja, also gar kein alle, Torhüter. Wir hatten nächste Saison kein Torhüter, sind ja was.
Kommt das Santos Fliege, Lesnar nicht
mit
zurück?
Mit Fliege.
Also ich bin immer ein großer Fan davon, wenn Verträge verlängert werden und die Spieler dann erstmal ausgeliehen werden. Das kann man natürlich nur gut bei
aber
den Jungen machen.
Wer will denn jetzt Pavlenka und Zetterer leihen?
Schwierig. Mir würde es auch reichen, wenn Zetti irgendwie in die nächste Liga wechselt. Enjoy. Ja, ich glaube, es wäre wichtig, dass man nicht alle einfach abgibt und mit dem Richtigen oder den Richtigen verlängert. Aber ja, immer so eine Traumvorstellung, dass jetzt alles toll läuft und alle da bleiben und wir sind alle total glücklich. Also da irgendjemand wird da gehen. Straudi geht ja eher unter. Und ja, Veljkovic hat sich bei mir beliebt gemacht, nachdem er sich da für Djokovic ausgesprochen hat. Insofern, let's see.
Aber Toyota ist echt interessant, ne, Lennart? Also du hast es ja schon, also das ist ja auf diese Diskussion, ob Zetterer sozusagen vielleicht gar nicht mehr verlängern will nach dieser Pavlenka-Nummer, dass er da jetzt wieder quasi raus aus dem Tor. Pavlenka ist dann wahrscheinlich beleidigt, weil er nicht zwischenzeitlich drin war, und Plogmann denkt sich, ich war nie drin, gehe ich jetzt recht? Was glaubst du, wird da passieren?
Ich glaube, das hängt alles davon ab, ob wir irgendwie noch mindestens Dritter werden oder nicht. Wenn wir nicht aufsteigen, hat Pavlenka ja schon relativ deutlich angekündigt, dann keinen Bock mehr zu haben. Und Zetti, ob der dann denkt, okay, jetzt neuer Versuch, ich glaube da nochmal dran, dass ich hier länger als bis zur nächsten schwierigen Phase meine Chance kriege, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir eigentlich vorstellen. Plogmann hat ja immer gesagt, er würde eigentlich gerne mindestens Nummer 2 sein. Kann ich mir auch vorstellen. Also, wenn wir nicht aufsteigen sollten, hätte ich keine großen Bauchschmerzen, wenn man mit Zetterer und Plogmann verlängert und mit denen weitermacht. Und wenn wir aufsteigen, denke ich, dann sollte auch Pavlenka eigentlich Bock haben, weiterzumachen. Dass er schon mit runtergegangen ist in die zweite Liga. Natürlich gab das Verletzungspech, vielleicht kamen nicht die Angebote rein, aber das zeigt ja schon auch irgendwie, dass er hier sich wohlfühlt, genauso mit der, dem Sohn, wenn mich nicht alles täuscht. Oder Tochter? Ich glaube Sohn. Auf jeden Fall denke ich eigentlich, wird er sich schon wünschen, noch länger hier bleiben zu können. Aber da wird jetzt so schnell nichts passieren. Das ist noch viel zu lange hin.
Ich finde auch, das klingt alles nach ziemlich viel Pokerei bei diesen Personalien. Solange nicht irgendwie man mit 20 Punkten Vorsprung auf Platz 1 steht, wird das wahrscheinlich.
Bei Dingchi aber tatsächlich würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass man das vielleicht auch relativ früh schon klären kann, dass der bleibt liegen unabhängig, weil ja. Den mag ich tatsächlich sehr gerne. Der ist ja auch noch, das ist gerade mal 20, war jetzt länger raus durch Corona auch. Aber da hoffe ich, dass man da, also das wäre für mich was, wo man sich schon mal zeitnah drum kümmern dürfte.
Ja, also das auf jeden Fall. Das ist ja auch da völlig egal, welche Liga. Also ich denke, es wird ihm egal sein. Also nicht egal, nicht, aber das sollte jetzt nicht so die ganz große Rolle spielen. Wir müssen uns jetzt nochmal um das Thema der nächsten Woche sozusagen kümmern, den Gegner von Werder. Und da würde ich gerne einen Einspieler gleich präsentieren von unserer Außenkorrespondentin aus Paris. Wir haben unsere Finger überall im Spiel. Zu dem Thema, was dazu ganz gut passt.
Fanartikel der Woche.
Hallihallo zum Fanartikel der Woche. Heute mit Maske gesprochen, live aus Disneyland Paris. Paderborn, die gute Nachricht, hat keinen Kuchen mehr im Fanshop. Der Kuchenfluch wird gebrochen werden. Ich habe hier jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Sie haben nachhaltige Sachen. Die Sachen, die nachhaltig sind, ist die Brotdose Skyline mit der Skyline von Paderborn. Diskutiert darüber, ich will mich dafür nicht mehr äußern. Dann nachhaltig ist das Magnetlogo aus Holz, das Jojo-Logo auch aus Holz, also ein Holz-Jojo. Und nicht nachhaltig sind das Holzbrettchen-Trikot und der Schlüsselanhänger-Logo Holz. Warum die beiden nicht nachhaltig sind und die anderen Holzsachen nachhaltig sind, weiß ich nicht. Aber sie sind alle nicht so schön, was halt auch am Paderborn-Logo liegt. Dann kommt jetzt hier, es läuft so außen mit vor, weil das ist wieder so ein Lizenzpartner-Ding. Man kann sich 3 DD-Logos vom SC Paderborn machen lassen. Ein echter Eyecatcher, das würde auch Kim sagen. Das Logo ist halt auch einfach so aus designtechnischer Sicht einfach nicht schön. Aber wer will, kann loslegen. Dann habe ich zur Auswahl, also in die engere Auswahl genommen, habe ich den Hoodie Baumi für 15 Euro. Es gibt einen Hoodie, der Baumi heißt bei Paderborn. Ist das irgendwie, will Frank Baumann zu Paderborn? Ich weiß es nicht. Oder das Babyshirt Papas bester Schuss. Kostet nur 5 Euro. Ihr entscheidet während der Sendung. Mein Herz schlägt für Papas bester Schuss, weil das einfach so geschmacklos ist, dass es einfach nicht mehr geschmackloser geht. Ich möchte hinzufügen, es gibt keine Beschreibung. Also hat Paderborn Kim noch nicht angeheuert, schlechte Beschreibung für beschissene Produkte zu machen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Was?
Ja.
Papas bester Schuss, das sagt man ja häufig bei Drogentoten dann.
Mhm.
Also ich habe bei Papas bester Schuss, mir ist ein bisschen schlecht geworden, ehrlich gesagt. Nee, I can't.
Baumi schätze ich aber eher, weil Steffen Baumgart da ja mal Trainer war, dass das eher was damit zu tun hat. Die haben wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie groß die Fanbase von Paderborn so an sich ist, aber ich glaube, vielleicht verkauft sich das auch nur so mittelmäßig da, das Merch. Vielleicht keine schlechten Beschreibungen gibt.
Beim Einkaufen eine Null zu viel irgendwo und zack, sitze da, ne?
1 Million flotte Baumi-Pullover.
Ja, flotten Baumi.
Ich fühle mich aber bei der Beschreibung für die ganz Kleinen im Fanshop auf jeden Fall angesprochen. Aber ich glaube,
das sind so klein bist du auch nicht.
In ein Babybody rein.
Müssen wir das ausprobieren?
Solange das gerade sagen, Paderborn das Baby Body erst, ist.
Wenn wir es probiert haben. Instagram Live nächste Woche.
Vielleicht sollten wir einfach statt einem Werbepartner die Fanshops der anderen Vereine ins Boot holen, dass die uns dann immer was schicken und wir promoten das.
Auch nicht schlecht. Aber
da haben die halt nichts, weil nicht, niemand das dann kaufen wird, nicht, aber Papis das müssen die ja nicht wissen.
Promoten muss.
Oh, auf gar keinen Fall, Alter.
Oh, das ist so, ich habe sofort so ein Typ vor Augen, der sowas trägt oder seinem Kind anzieht.
Aber ich muss sagen, ich finde diese Feuertonne, die gefällt mir.
Der kann der Body dann reingeworfen werden in die Feuertonne.
Ja, der Typ mit dem Papis bester Schuss Body, der steht an so einer Feuertonne und hält sich seine 1,50 Euro Bratwurst drüber, weil das lässt er sich von den Veganern nicht verbieten, gell?
Ja, mit seinem La Martina Poloshirt, ne?
Hier gibt's noch richtigen Fußball mit Bier, keiner Gendersprache und Wurst.
Ja.
Genau, hier darf es auch mal rauer zugehen.
Schau, das heißt immer noch der Wurst.
Wir sehen immer noch Herr Wurst. Ja, Paderborn generell finde ich ein schwieriges Thema. Ist nicht auch der Trainer so ein jemand, der sich da nicht impfen lassen möchte und so? Kwasniok.
Naja, besser als so zu tun, als hätte man es gemacht, ne?
Ja.
Ja, ist schon
der,
immer.
Ist das jetzt der 10 Kilo abgenommen hat, weil er wegen einer verlorenen Wette? Nee. Irgendwas war da.
Ich habe keine Ahnung, wer
in der zweiten Liga bei irgendeinem Verein. Aber ich glaube. Wo war das denn?
Du kannst dich mal da sammeln in der Zwischenzeit. Gucken
ich suche
wir
das mal
raus. Auf Paderborn, die natürlich in der Tabelle quasi ein Nachbarschaftsduell mit uns ausstreiten werden. Auf Platz 8 mit 30 Punkten stehen sicherlich eine gute Saison, würde ich mal behaupten. Man hat ja nach dem Abgang vom Gaumbart, heißt nämlich so, Gaumbart, natürlich so ein bisschen die Fragezeichen gehabt, wie geht das mit Paderborn weiter? Ist das so ein Ding, das wirklich so sehr an seiner Person hing? Aber ich denke, dass die Saison auch zeigt, dass die generell eigentlich ganz gut arbeiten mit den auch durchaus bescheidenen Mitteln, die sie so haben. Und da auch nur 2 Punkte hinter uns und 3 eben hinter der Relegation stehen. Von daher ist für die sicherlich auch das Aufstiegsrennen noch nicht, noch lange nicht vorbei. Sie haben mit Sven Michel jemanden, den man natürlich aus der Bundesliga-Zeit kennt, mit 14 Toren. Sehr, sehr erfolgreich. Felix Platte, ehemaliger Schalker. Dem wurden ja mal Ambitionen zu Real Madrid zugesprochen nach seinem Debüt-Tor damals, wann auch immer das war. Auch Champions League schon gespielt, eben jetzt Paderborn mit 7 Treffern. Auch Marco Stiepermann ähnlich mit 2 Treffern, jetzt nicht so erfolgreich, aber auch alter Dortmunder, die wird wahrscheinlich sogar noch mit Duxch zusammengespielt, würde ich mal vermuten, eine gewisse Zeit. Von daher ist da schon der eine oder andere Name dabei, den man kennt noch. Ist durchaus eine gefährliche Mannschaft und wir müssen uns natürlich alle auch an das Hinspiel erinnern.
Das oh war nee, scheiße. besser nicht.
Da wurden wir so richtig auseinandergenommen, chancenlos. Ist das jetzt so ein Ding, Kim, du bist ja nun auch ein alter Fußballerhase, alles mitgemacht
ja,
in deiner Karriere.
Absolut, lange Ohren
das,
auch.
Dass das vor der in der Kabine noch so ein Thema ist, wenn du so rasiert worden bist?
Nee, dafür ist so viel passiert tatsächlich. Also das fühlt sich ja an wie in einem anderen Leben, ne? Da ist ja so viel passiert in der Zwischenzeit, auch nicht nur sportlich, dass Werder jetzt besser dasteht, sondern halt auch innerhalb des Vereins die ganze, ne, wir haben jetzt gerade über Kwasniok will sich nicht impfen lassen, wir hatten halt einen, der hat so getan, als wäre er geimpft worden und das haben die Spieler jetzt ja schon mehrfach hervorgehoben, dass das für die Mannschaft tatsächlich, dass es menschlich tatsächlich der Mannschaft geholfen hat, wenn man so will, innerhalb des Teams. Ich glaube, dass das kein Thema ist tatsächlich, da hat sich das ganze Team halt auch schon weiterentwickelt und das ist nicht mehr Thema. Plus das Team ist ja auch. Wobei, nee, war das Hinspiel? Da war noch Transferphase offen, ne? Meine ich. Das Spiel davor war das letzte von Sargent. War das nicht das Paderborn-Spiel, wo Sargent dann nicht spielen wollte? Wegen des Wechsels? Ich meine,
der wollte
ja
beim Pokalspiel nicht spielen, aber trotzdem war das Fenster noch offen, ja.
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall hat sich das Team ja auch einfach in der Hinsicht nochmal ein bisschen verändert und ich glaube nicht, dass das Thema ist. Dafür braucht man das auch nicht. Du brauchst ja jetzt nicht so einen Anheizer nach dem Motto, also im Hinspiel haben wir da so vergeigt und jetzt hauen wir die hier weg oder sowas, sondern sich auf die eigenen Stärken besinnen. Und Ole Werner ist jetzt auch, wirkt jetzt auf mich auch nicht so wie der Typ, der da rein über die Motivation und über Rumgebrülle in der Kabine kommt. So als Typ würde ich den jetzt nicht so einschätzen.
Ist kein Kohfeldt, ne?
Kein Brüllaffe.
Spaß. Nummer 10 von Paderborn, Julian Justvan, oder wie ich auch sage oder gelesen habe zuerst, Just Van. Hieß Just Van. Lustiges Wortding irgendwie. Ich weiß nicht, was sind deine Gedanken, sollen wir zu Paderborn? Hast du noch einen Groll? Hast du Angst? Glaubst du, das wird ein enges Spiel?
Das ist eine
Viel ineinander reingeworfen jetzt einfach mal. Nimm dir was dir gefällt. Nee. Und
nee, ich habe überhaupt keine Angst. Ich glaube, dass dieses Team einiges reißen kann. Und ich glaube, dass die auch gegen Paderborn, ey. Ich glaube, das können die. Ich glaube, das wollen die auch. Ich habe dieses Interview mit Duxch gesehen nach dem letzten Spiel, wie du ihm so richtig angemerkt hast, dass er so richtig heiß auf Aufsteigen ist. Und ich glaube, das ist so der Spirit im Team auch. Also jetzt gar nicht mal unbedingt konkret auf Aufsteigen, sondern halt einfach auf Gewinnen und so dieses Gefühl beibehalten und so. Und ich glaube, so werden die reingehen und das werden die auch hinkriegen. Könnte nichtsdestotrotz ein knappes Spiel werden, weil wir sind auch immer noch Werder. Aber ich glaube nicht, dass es ein Spiel wird, was wir verlieren.
Ja, es ist halt irgendwie, wie Kim schon sagt, das ist so eine Ewigkeit her. Also die Vorzeichen sind so krass anders irgendwie jetzt vor diesem Spiel. Klar habe ich auch vor dem Hinspiel nicht gedacht, dass es da eine 4-0-Rutsche gibt. Ich glaube, das haben die wenigsten erwartet, da das ja dann auch, glaube ich, schon in der Halbzeit 3-0 stand oder so.
4-1, Niklas Schmidt hat da getroffen.
Ach, 4-1. Aber zur Halbzeit stand das auch schon ziemlich. Das
ja, 3-0 oder so zur Halbzeit.
Also das war schon fürchterbar. Muss man
auch die Aufstellung, ey. Da hat Maxi Eggestein noch gespielt.
Ach, Maxi Eggestein, stimmt. Ja.
Aber tatsächlich war Sargent nicht im Kader. Ach, das Pokalspiel war davor, glaube ich, die Woche. Und der war dann schon weg einfach.
Ja.
Stimmt. Die ersten zwei Spieltage waren, dann war Pokal und dann.
Gegen Düsseldorf war er noch dabei und hat doch auch getroffen. Mhm. Ja.
Ja, doppelt.
Ja, genau.
Nee, aber das war im Hinspiel gegen Paderborn, da hat ja auch Lasse Mai keinen guten Tag gehabt. Toprak hatte diese irgendwie Kopfgeschichte und ist dann so ein bisschen über den Platz geirrt. Das war kein schöner. Friedel musste links in der Viererkette spielen. Bom hat rechts gespielt. Was war denn da los? Agu hat vorne noch links außen gespielt, weil er unbedingt 4-3-3 gespielt werden musste.
Ach, stimmt, das habe ich schon vergessen, dass Agu bei uns Stürmer war.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den Lennart da anspricht, dass wir uns jetzt irgendwie so zurechtgeruckelt haben. Ne? Also Werder ist ja schon immer so eine Mannschaft, bei der es wirklich, wirklich drauf ankommt, dass so die Feinheiten passen und dass die einzelnen Spieler zusammenpassen und so. Und ich glaube, da haben wir uns jetzt total zurechtgeruckelt. Ich glaube, das ist echt gerade so, da ist immer so die Idealbesetzung auf dem Platz. Und ich glaube, deswegen ist es alleine schon eine ganz andere Geschichte als beim Paderborn-Spiel. Gar nicht mal unbedingt wegen der Abgänge, sondern auch einfach wegen der Mannschaftskonstellation, die sich jetzt irgendwie so gefunden hat.
Ich habe auf jeden Fall Bock tatsächlich auf dieses Spiel. Gar nicht wegen so einer Rache-Vendetta-mäßigen Stimmung, sondern einfach nur, weil es einfach natürlich klar, wenn man gewinnt, ist es halt immer leichter, wie Kim auch schon sagt, dann guckt man sich das Spiel auch gerne nochmal zweimal an und in der Sportschau und im Sportstudio und dann noch irgendwie auf dem dritten dann irgendwann. Es ist ja einfach überall so. Ich glaube, da gibt es niemanden, wo das nicht so zutrifft, dass der sagt, nee, ich gucke mir die Spiele, die wir verloren haben, eigentlich lieber an. Da wird ja keiner sagen. Sina, was glaubst du, was das für ein Spiel werden wird?
Ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt. Vor allen Dingen, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, bei Paderborn läuft im Moment auch nicht alles perfekt. Also am Anfang der Saison hatte ich irgendwie das Gefühl, oder war ich überrascht, so, oh Gott, Paderborn, nicht, dass sie aufsteigen. Und dann hat sich das irgendwann gelegt und die haben ja letzte Woche auch meine Tipico-Wette kaputt gemacht. Also Rache für meine Tipico-Wette. Ich wäre dabei.
Just Vendetta.
Ja, ich hatte auch nur auf, ich glaube, plus 3,5 Tore getippt. Also es hatte gereicht. Also die hätten nicht mal gewinnen, verlieren, war mir egal. Sollten einfach nur genug Tore fallen. Das ist nicht passiert und da war ich ein bisschen sauer.
Der Sieg passt aber ganz gut, weil dadurch kamen wir in Nürnberg vorbei.
Hm. Ja, ist auch okay. Verzeih ich Paderborn. Aber wie gesagt, ich habe eh nicht auf Sie getippt. Aber trotzdem, Rache für meine verlorene, risikofreie Wette.
Ja, das wissen wir natürlich, das sollte so sein. Wir werden uns rächen.
Wir haben, glaube ich, einfach dieses Momentum.
Ja.
Ich werf gleich irgendwo Geld rein und
Frank, du guckst viel Football, ja. Football, ne?
Ja. nee, und das ist, glaube ich, haben wir, glaube ich, auf der Seite und das war bei Paderborn so vor der Winterpause, glaube ich, einfach ein bisschen so konsistent, aber ich weiß jetzt auch nicht auswendig, wie Paderborn im letzten Spiel gespielt hat.
Ist ja auch egal. Ich glaube, letztendlich wird Ole Werner ja nicht viel ändern. Wenn sie jetzt nicht noch irgendwelche Leute sich verletzen oder wieder in Quarantäne müssen, was man aktuell ja bei den hohen Inzidenzen nie so genau weiß. Es geht ja manchmal super schnell. Aber dieser Mannschaft.
Grüße an die deutsche Handballnationalmannschaft, ja, wo gerade 5 Spieler jetzt Corona bekommen haben. Wer hätte das gedacht?
Ja.
In Ungarn.
Ja, nee, das ist überraschend. Und dementsprechend glaube ich, es ist ja das Schöne an dieser Liga, dass wir da jetzt natürlich jede Woche auf eine Mannschaft treffen, die wir schlagen können. Und ich denke, das ist natürlich jetzt auch nicht anders gegen Paderborn und dementsprechend. Ich glaube, haben wir alle Bock. Die Mannschaft wird gut mithalten können und ich hoffe einfach, dass es eben nicht nach 30 Minuten 3-0 für Paderborn steht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn Düsseldorf sicherlich nicht der Gradmesser war letzte Woche, denke ich, ist trotzdem sollte man positiven Mutes sein, was das Spiel angeht.
Das ist ein schöner Satz. Ich glaube halt auch, dass wir mit einem aktuell, weil die Mannschaft so gut drauf ist, selbst im Rückstand würde da nicht sofort diese Panik ausbrechen, wie das noch am Anfang der Saison so war. Das gibt mir nochmal extra Hoffnung, dass ich das Gefühl habe, man ist viel gefestigter.
Das ist ein guter Punkt, ja, das stimmt.
Also das war jetzt auch, also man merkt das ja auch aktuell, wenn es 0-0 spielt, also wenn es irgendwie man offensiv gut spielt und es steht eine Stunde, steht es 0-0-0, da wird man fast unruhig und es fühlt sich an wie eine, oh, vielleicht spielen wir nur unentschieden und das würde sich irgendwie vergebene Punkte anfühlen. Aber aktuell kriege ich nicht mal groß diese Sorge bei Werder, weil ich das Gefühl habe, die sind so überzeugt davon, dass das schon irgendwie, dass sie wissen, was sie tun sollen. Die ganzen Angriffe sind ja mit viel mehr Plan gespielt, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Und ich glaube, die werden da einfach nicht so schnell aus dem Konzept gebracht, selbst wenn das mal ein bisschen anders läuft. Das hat man ja auch vor der Pause noch gegen Regensburg gesehen. Da liegt man halt eins so hinten. Na okay, wir spielen erstmal weiter und dann gucken wir, wie sich das entwickelt. Genauso gegen Hannover. Da glaube ich gar nicht, dass es zu so einem 3-0 kommen kann, weil man einfach gar nicht so diesen Fuck, wir geben uns jetzt einfach auf, wir haben keinen Bock mehr. Wir legen uns auf den Rücken und hoffen, dass wir nicht zu doll gebissen werden.
Ein bisschen erreicht. Die Hunde-Analogie hier reingebracht. Gibt es da noch irgendwelche Themen, die euch Werder-technisch auf den grün-weißen Herzen brennen? Ja, nein.
Ich würde gerne mal wieder ins Stadion gehen.
Ach, ja.
Ja, das
Corona wäre wirklich ist doof. Schön.
Jetzt nach 2 Jahren einmal muss ich sagen, allem. Ist echt doof.
Vorher noch nicht, ne?
Ja, vorher war, man muss ja erstmal ab, weil ich wollte von Corona erstmal die Langzeitstudien, was mein Empfinden darauf ausgeht, dann abwarten, aber jetzt kann ich sagen, ist doof. Doch.
Ja.
Vor allen Dingen, ich fand es fast schlimmer, jetzt 2 Spiele da gewesen zu sein, mit allem drum und dran. Und dann wieder aufhören zu müssen. Also ich glaube, ich hätte es besser vertragen, wenn man gar nicht hätte gehen dürfen und man nicht wieder reinkommt. Aber jetzt gewinnt man auch noch die ganze Zeit und denkt sich, oh, wie wäre das gewesen, wenn ich da im Stadion gewesen wäre. Das hat man ja irgendwie gefühlt lange nicht mehr erlebt.
Aber ich finde das anders.
Stellt euch mal vor, wie gut es wird, wenn wir wieder dürfen.
Zum Aufstieg dann, pünktlich.
Also in 2 Jahren. So lange noch? Ja.
Also nein. Ich bin ja aber schon ganz froh, dass bei Sky jetzt nicht wieder so Fake-Fangesänge eingespielt werden wie letztes Jahr. Aber da muss ich doch noch mal ein kleines Thema Sky. Sky Go hat es tatsächlich, ich war zum Glück selbst nicht, was heißt zum Glück nicht, dann hätte ich Streaming nicht live sehen können. Sky hat das wirklich gemacht, dass sie in der App in Sky Go während des Spiels Werbungen eingespielt haben, mehrere Minuten lang. Und da muss ich ganz ehrlich mal sagen, wenn hier irgendwer von Sky zuhört, seid ihr noch ganz schussecht? Was ist denn mit euch los, Alter? Ihr übertragt ein Live-Event, wo es keine Unterbrechung gibt und ballert da einfach Werbung rein während des Spiels. Ey, wenn da ein Tor gefallen wäre, wäre denen das so um die Ohren geflogen. Das ist ja jetzt schon fast eigentlich viel zu leise dafür, dass sie es jetzt einfach machen. Für ein Produkt, was sehr, sehr teuer ist, wo man als Nutzer sehr viel Geld für bezahlt, da einfach Werbung während des Spiels einzuspielen. Nicht mal, dass so das Bild klein wird, dass man noch sieht, was passiert, sondern einfach, ist einfach weg, das Bild. Jetzt kommt Werbung hier. Das kurz zu Sky. So,
das war ja auch vor Weihnachten schon so geil gegen Hannover, dass es einfach eine Viertelstunde keinen Kommentator gab.
Das fand ich nicht so schlimm.
Ja, aber das war ja also offensichtlich einfach Unfähigkeit.
Also ich glaube, da ist kurzfristig irgendwas passiert, weil angesagt war ein bestimmter Kommentator und der war dann nicht da nach der Viertelstunde, sondern es war jemand komplett anderes. Also ich glaube, das war eher ein Fehler.
Da musste noch jemand dann ins Studio und hat dann dort übernommen, statt jemand im Stadion vor Ort.
Ich fand das aber auch immer so geil, dass du bei Sky Go auch erstmal, wenn du den Stream anmachst, nochmal Werbung bekommst. Mhm. Und wenn der Stream abkackt, dann musst du neu laden und dann kommt wieder erstmal Werbung. Und da habe ich mich immer extrem drüber aufgeregt.
So 4 Werbespots, davon 3 für Sky-Sendungen am besten noch. Für irgendwie Buschis Sechserkette oder wie das heißt und sowas. Das ist ja noch das Dümmere, einfach für ein Produkt von denen, was man ja quasi schon mitgekauft hat, wo es ja fast egal ist, ob das jemand guckt.
Deswegen zumindest,
bei Sky-Ticket ist es nicht mehr.
Genau, auch mein kurzer Service-Tipp, wenn ihr über irgendein Gerät gucken könnt, das Sky Q habt, also zum Beispiel über eine PlayStation oder Xbox oder auch auf manchen Fernsehern, meine ich, ist das drauf. Bei Sky Q hatte ich das nicht, diese Werbeunterbrechung, und vor allem absoluter Vorteil ist, man hat nicht diesen krassen Lag und kann währenddessen in Ruhe das Handy neben sich lassen, weil alle Eilmeldungen erst kommen, nachdem ein Tor gefallen ist. Das hat mein Fußballgucken sehr entspannt, nachdem ich das vor einer Weile rausgefunden habe, dass Sky Q sich da anbietet. Ja, aber bei manchen Abos, also beim dem Abo, wo ich das ich mit benutze, ist es zumindest mit drin. Das könnte man mal checken. Jeweils, ob man das hat. Und es macht es dann ein bisschen angenehmer. Und zumindest wollte ich, Sina, also ich finde eigentlich gerade dadurch, dass man eine Weile ins Stadion konnte, kann ich aktuell wieder das halbwegs besser, also glaube ich, besser mit umgehen, dass es nicht geht. Also dass ich zum Beispiel dieses St. Pauli-Spiel miterlebt habe oder auch in Kiel war, gefühlt bin ich da immer noch glücklich drüber und das trägt mich noch so ein paar Geisterspiele durch, aber ja, doof ist es auf jeden Fall.
Ja, für mich ist das wie die Kurve des Impfstoffes. Das geht irgendwann gegen das rapide runter.
Ja, aber immerhin gab es sie ja. Besser als gar nicht.
Aber jetzt bin ich noch tiefer im Loch als vorher.
Du bist doch auch mit dem Impfstoff besser geschützt, als wärst du gar nicht geimpft. Das ist doch sogar eine passende Analogie. Es geht runter, aber ist schon besser, als wenn man es das gar nicht hätte.
Ich weiß nicht.
Meine Meinung. Also
beim Impfstoff auf jeden Fall, aber beim Stadion, nee. Ich vermisse es schlimmer als vorher.
Ja, das wird ja, bin frohen Mutes, dass das irgendwie, also natürlich, als man verloren hat, war es natürlich nicht so schlimm, aber das ist natürlich diese Sehnsucht, kommt natürlich immer mehr, je besser die Fußball spielen und je mehr Punkte man einfährt, weil man sich auch dann an die Zeiten zurückerinnert, als man da mal war. Aber das wird schon. So, nochmal ein schönes Thema zum Abschluss, würde ich sagen. Sonst noch was auf euren Herzen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich behaupte das jetzt einfach mal. Und ich weiß nicht, wie ihr das jetzt zuletzt gehandhabt habt mit dem Tschüss. Wollen alle Tschüss sagen? oder soll ich den André einspielen? Ich bin ja eigentlich eher so ein André-Fan, was das angeht. Aber ich
würde mich bedankt natürlich sich immer bei allen einzeln.
Vor allem bei Basti wünsche ich Spaß beim Hören, aber
ja.
Du mach das so, wie du das gut findest. Wie ich sag gerne Tschüss, aber das, wenn du jetzt so Demokratie reinbringst, das verwirrt mich ja völlig.
Nee, das ist blöd, ne? Das ist
immer noch eine Autokratie hier.